haben wahnsinnig interessante Gäste.
Mit jeder Menge fußballerischer Kompetenz.
Bildungsfernsehen.
Ja, weiß ich jetzt nicht.
Wahnsinnig spannendes Format.
Da bin ich dabei.
Es ist ordentlich Pfeffer drin.
Wir diskutieren hier ganz intensiv.
Das heißt, der Talk und Tore.
Genau.
Also, ich möchte ein bisschen tiefer
graben. Mach mal sofort.
Dass vielleicht auch mal deutlichere Worte fallen.
Ja, das gehört ja dazu. Das
sind immer offene Gespräche.
Total spannend.
Das ist, glaube ich, eine sehr gute Mischung.
Da ist ein super Austausch.
Da wird richtig ein guter Job machen.
Da wird dann nie langweilig. Immer sehr, sehr lustig.
Aber das heißt nicht, dass wir dann Stuhlkreis machen und irgendwelche schönen Lieder zusammen singen.
Was taugt man da?
Ausgabe 560 von Talk und Tore, einen wunderschönen Sonntagabend, liebe Zuseherinnen und Zuseher, willkommen hier auf Sky mit einer heute, wie ich finde, sehr spannenden Runde, die ich Ihnen gleich vorstellen werde. Es geht vor allem heute Abend um eines, um das Thema Champions League, denn nicht nur die Bundesliga ist aus der Länderspielpause zurück, sondern kommende Woche eben auch der internationale Fußball, und deswegen haben wir heute einen ehemaligen Champions League-Sieger zu Gast, der regelmäßig für uns die Königsklasse einschätzt. Didi Hamann, schön, dass du da bist.
Danke.
Ja, dann einen, der auch Champions League Luft geschnuppert hat, die Hymne insgesamt 12 Mal gehört hat in der Königsklasse. Schön, dass Sie da sind, Slatko Junusovic.
Danke, freut mich auch.
Ja, und komplettiert wird das Ganze von einem Kollegen, der seit vielen Jahren die Champions League kommentiert, unter anderem auch das Finale 2024 zwischen Real Madrid und Borussia Dortmund. David Eder, schön, dass
Schönen
du da
Abend.
Bist.
Sehr gerne.
Didi. Mal wieder in Wien zu Gast.
Ja.
Eine schöne Abwechslung zwischen
Zeit wird's.
Ja. Bist du schon heiß auf die Champions League?
Ich bin heiß, ja. Also es ist ja nicht umsonst die Königsklasse. Ich glaube, dass mit dem neuen Format haben sie wirklich was sehr, sehr Gutes gemacht, weil in der Vergangenheit wusstest du bei 6, 7 der 8 Gruppen wusstest du schon, wer weiterkommt, und das hat natürlich die Spannung genommen, das hat die Attraktivität der Spiele genommen. Letztes Jahr haben wir bis zum letzten Spieltag haben 4, 5, 6 Mannschaften die Chance gehabt, nach oben reinzukommen unter die ersten 8 oder in die Playoffs. Das heißt, es war spannend bis zum letzten Spieltag. Wir hatten tolle Spiele und das haben wir einige große auch gerade noch geschafft. Paris ist gerade noch in die Playoffs in der letzten Saison. Und deswegen freue ich mich noch mehr, weil ich glaube, mit dem neuen Format haben sie wirklich eine super Änderung gemacht.
Ja, da werden wir später noch genauer drauf kommen, auch auf den neuen Modus und auch wie der so ankommt bei den Fußballfans. Sie können natürlich heute auch wieder im Zuge unserer Sendung Fragen stellen an unsere Gäste. Wir freuen uns drauf und werden natürlich versuchen, die ein oder andere auch einzubauen. Und Slatko Junusovic hatte ich schon erwähnt, bei Ihnen ist es auch schon ein Zeitalter her, dass Sie bei uns waren. Wollen uns das aber ein bisschen verinnerlichen wieder. Sie waren ja auf Sky ein Dauergast mit Red Bull Salzburg und wir haben uns gedacht, wir schauen mal ein bisschen ins Archiv und stellen Ihnen Slatko Junusovic, falls der ein oder andere schon vergessen hat, was der so geleistet hat, nochmal ein bisschen vor.
Sehr schön.
Ja, tolle Tore und vor allem eine Grußbotschaft an den älteren Sohn, an Clemens. Mittlerweile sind sie ja 2 und wir haben schon vor der Sendung ein wenig gesprochen. Beide auch fußballerisch aktiv.
Genau, ja, der Große hatte heute auch ein Turnier, haben sie gewonnen. Er hat einige Tore auch erzielt, das freut mich sehr. Und ja, vielleicht sollte ich öfters nicht dabei sein, dann ist er erfolgreicher.
War schon mal so ein schönes auch beim Sohnemann dabei, wie wir gerade gesehen haben?
Ja, er hatte schon gute Tore auch dabei, wo ich auch zugeschaut habe, auch mit links. Hat mich sehr gefreut, dass er auch den linken Fuß benutzt. Und ja, freut mich, dass einerseits gut gelaufen ist für ihn. Und ja, freut mich, dass ich einmal wieder hier dabei sein darf.
Freut uns auch sehr. Die Tore haben wir jetzt gesehen. Wenn Sie sich für eines entscheiden müssten, welches würden Sie gerne nochmal erzielen?
Ja, ich muss schon sagen, das gegen Rapid Wien in der Corona-Zeit. Ja. Also der kann ja auch über Stadion gehen, dass er so reinfällt. Ich meine, war das 6-1 zwar, wir haben 7-2 gewonnen am Ende, aber da hatten wir so einen unglaublich coolen Spirit in der Mannschaft. Und dass dieses Tor dann gelang, umso besser natürlich. Und ich habe deswegen auch die Grußbotschaft an den Clemens gerichtet gehabt, weil wir 3-4 Tage davor haben wir einmal gesprochen, wann ich einmal ein Tor erziele, weil ich habe bei Salzburg jetzt nicht so viele Tore erzielt. Dann habe ich gesagt, ja okay, das nächste Tor, das widme ich dir. Und dann passiert sowas, ja, überragend.
Und Sie haben gesagt, beide spielen im Salzburger Nachwuchs, auch David hat im Salzburger Nachwuchs gespielt und Sie haben was gemeinsam, denn beide haben auch für den SRK Salzburg gespielt.
Ja, also im Salzburger Nachwuchs habe ich nicht gespielt, sondern in Salzburg natürlich beim SRK, also eine Gemeinsamkeit zumindest. Na, super Verein im Nonntal, ältester Fußballverein in Salzburg, tolle Lage. Immer wieder schön auch mit Leuten zu sprechen, die dort gespielt haben. Ich wollte noch sagen zu den Szenen, eine, die mir noch gefehlt hat, war gegen Dortmund, die Gurkel-Serie.
Gegen Sokratis.
Leier-Gurkel. Eigentlich genauso viel wert wie ein Tor. Na, aber ist ja cool, wenn sozusagen der Druck schon aus dem eigenen Hause kommt und die Kinder fordern und dann Tore passieren. Ja. Na, waren schon großartige Situationen dabei, klar.
Didi, was ist dir von Slatko Junusovic in der deutschen Bundesliga vor allem noch in Erinnerung geblieben?
Er hat mich oft kritisiert, glaube ich.
Es kommen und gehen jedes Jahr viele Spieler. Und wenn natürlich Spieler aus dem Ausland kommen, auch wenn die Österreich natürlich ein Nachbar ist, es sind ja mittlerweile sehr viele Österreicher in der Bundesliga. Und wenn Spieler längere Zeit dort sind und solche Spuren hinterlassen beim Verein, dann zeigt das ja, dass da eine Bindung entsteht oder entstanden ist, was über das Fußballerische oder über das Sportliche hinausgeht. Und als ich gehört habe, dass er hier ist, habe ich mich natürlich gefreut, weil er ein fantastischer Fußballer war, einige wunderschöne Tore erzielt hat. Aber ich glaube, was ihn immer ausgezeichnet hat, dass er auf ihn immer Verlass war. Das heißt, immer wenn du ihn gebraucht hast, war er da, hat sich immer gezeigt. Und das ist ja, glaube ich, in der heutigen Zeit, wir werden möglicherweise über die österreichischen Mannschaften sprechen, das ist ja etwas, ich möchte nicht sagen, dass es weniger wird, aber das macht ja eine Mannschaft aus, dass du Leute hast. Und ich sage das immer, wenn die Leute sagen, was zeichnet eine erfolgreiche Mannschaft aus? Für mich ist das, wenn du aus der Kabine gehst, in England schlägst du dich nochmal ab, du gibst dir nochmal die Hand, du wünschst dir alles Gute und du schaust dem Kollegen in die Augen und du weißt, du hast 10 Mann neben dir, auf die du dich alle verlassen kannst. Ja, und das, dann entwickelt sich was, dann kann was wachsen. Und da war er einer, der das immer verkörpert hat. Und ja, die Bremer haben das, glaube ich, nicht vergessen, was er für sie geleistet hat.
Und heute 4-0 gewonnen in Gladbach, das freut einen natürlich nach wie vor, oder?
Natürlich, ja. Man schaut natürlich drauf, man verfolgt es natürlich, weil man einfach eine tolle und schöne Zeit gehabt hat, hat man sich auch nochmal entwickeln können, vor allem persönlich auch. Ich hatte natürlich nicht immer die beste Zeit drüben, wir wissen alle, Abstiegskampf und so weiter, da hast natürlich immer ja, an die Grenzen gehen müssen, auch mental. Aber hat sich immer ausgezahlt und danke für die schönen Worte. Bedeutet mir natürlich auch sehr viel. Ich habe jetzt seit 3 Jahren habe ich aufgehört und natürlich vermisst man auch die Zeit als Aktiver. War ja auch eine schöne Zeit, tolle Erlebnisse, aber Gott sei Dank hat man die erleben dürfen.
Ja, ja und Sie haben mit vielen Titeln aufgehört, die momentan in Salzburg auch nicht so gängig sind nach den letzten beiden Jahren, David. Und damit kommen wir vielleicht auch gleich zu den Salzburgern und zur österreichischen Bundesliga. Du hast gestern das Spiel im Lavantal kommentiert gegen den WRC. Das war eine eher matte Darbietung, über 90 Minuten gesehen. Hat dich der Spielverlauf vor allem überrascht?
Ja, natürlich. Ich meine, dass du in der ersten Minute gleich das Gegentor kassierst, ist nicht planbar. Kann vielleicht grundsätzlich mal passieren, wie auch immer. Es geht ums Zustandekommen. Ja? Also auch wenn sie es später kassiert hätten. Die Frage ist ja, wie du drauf reagierst. Hier sehen wir es defensive viel zu weit weg. Die Salzburger haben sich, finde ich, versucht, auf das Spiel mit dem Ball zu fokussieren und haben aufs Verteidigen einfach völlig vergessen. Es war nach dem Spiel dann wieder von der Mentalitätsfrage die Rede, aber das haben wir mittlerweile auch schon sehr häufig gehört. Einstellung, Konzentration, es hat vieles gefehlt. Über die leichte Systemadaptierung wollten sie dann gar nicht sprechen. Klar ist, es hat eigentlich in allen Bereichen gefehlt. Also natürlich hinten haben sie die Tore kassiert, aber es war ja auch nach vorne hin sehr ideenlos. Der WRC ist natürlich eine Mannschaft, die es beherrscht, mit den Hühnern hinten drin dann auch einen Vorsprung zu verteidigen. Das war schon sehr günstig für die Kärntner, das ist klar. Aber trotzdem darf man sich von Salzburg da einfach mehr erwarten. Bessere Einstellung, mehr Kreativität. Und gerade jetzt, wo eine Länderspielpause war, konnte man ja davon ausgehen, dass sie auch reagieren möchten und das auch können. Es war die Leistung gegen Blau-Weiß auch schon nicht gut, wo sie mit einem 2:2 davon gekommen sind. Also ja, schon spannend und sicher sehr viel zu besprechen bei den Salzburgern.
Ja, sehen Sie wahrscheinlich ähnlich, Zlatko. Vor allem Stichwort Einstellung, das war in Ihrer Ära bei Salzburg wohl selten ein Thema.
Ja, ich muss schon sagen, also ich habe gestern auch das Interview von Thomas Letsch dann auch gehört, wie sie sich darauf eingestellt haben und da bin ich auch 100% bei ihm. Also man stellt sich auf so ein Spiel ein, man weiß, was auf einen zukommt. Es ist ein ekliger Platz, kleiner Platz, es ist eine andere Kulisse, als was man jetzt so gewohnt ist, sage ich einmal, so für die Spieler. Und du musst über einen Kampf kommen. Natürlich, Einstellung, du musst aktiv sein, online sein, du musst am Sprung sein, du musst aggressiv in den Zweikämpfen sein. Haben wir nicht geschafft von der ersten Minute weg, dann bist du zu weit weg. Und natürlich Spielverlauf hin oder her, System hin oder her, das spielt keine Rolle. Es ist die Einstellung, wie du ins Spiel gehst. Bist du bereit, die Zweikämpfe zu gewinnen oder nicht? Das haben wir nicht gemacht. Deswegen ist das Ergebnis dann auch zustande gekommen. Aber das ist eine Eigenverantwortung von den Jungs. Sie müssen bereit sein. Man sagt immer Tagesform, Tagesform, Abhängig und so weiter. Mhm. Du musst auf den Tag genau am Punkt bereit sein. Kannst du die Meter machen? Kannst du miteinander kommunizieren? Didi, du hast auch gesagt, jetzt zum Beispiel, was ist wichtig? Vertrauen zu deinem Mitspieler. Ist er da? Unterstützt er mich? Natürlich hast du die Eigenverantwortung, deine Position diszipliniert, bewusst immer runterzuspielen, deine Aufgaben zu erledigen, ist klar. Aber natürlich brauchst du Kommunikation. Du musst Verantwortung übernehmen am Platz. Du musst die Jungs dirigieren, steuern. Das ist einfach ein Miteinander. Das fehlt mir momentan einfach, dass die Jungs einfach mehr Verantwortung übernehmen, dass man drüber spricht. Wir reden auch über Erfahrung und so weiter. Die Jungs haben Erfahrung. Das sind viele Spieler dabei. Aber jetzt liegt es an den Jungs, das in der Kabine einzufordern, auch die anderen wachzurütteln, dass man einfach energischer, intensiver agiert, dass man miteinander agiert, dass man halt auch merkt, dass man zusammen in der Offensive Chancen kreiert mit Gegenläufigkeit, dass die Abstimmungen passen, aber vor allem in der Defensive, Rückwärtsbewegung, dass man da ist, dass man miteinander ist, dass du den anderen halt einfach Vertrauen hast, dass er da ist, dass du dann auch nach vorne attackieren kannst, dass du in die Zweikämpfe gehen kannst und einfach eine Absicherung hast. Und das hat gestern halt leider halt einfach komplett gefehlt.
Natürlich, man merkt, es bräuchte vielleicht einen anderen mit so einem Biss wie Zlatko Nusvic anscheinend noch hat.
Ja, ich glaube schon, dass sie die Typen haben. Nur wenn ich das zweite Tor sehe, ich weiß nicht, wann das gefallen ist, war ziemlich früh.
33. war das.
Nach einer halben Stunde. Da waren ja 6 Weiße im 16er und 4 oder 5 Salzburger. Das heißt, du bist einzeln hinten. Und dann ist das ja nicht einmal eine Kontersituation und du hast mehr Gegner im Strafraum als eigene Abwehrspieler. Und das hat ja was, da kannst du irgendwas von System oder Taktik erzählen, das ist einfach einmal die Einstellung. Da geht es um Wille, da geht es um Leidenschaft, da geht es um das Duell, das ich mit meinem Gegner habe, zu gewinnen. Ja, und wenn du die nicht gewinnst, und es ist ja nicht so, dass man überrascht sein sollte, weil die Wolfsburger haben letztes Jahr gezeigt, was sie für eine gute Mannschaft sind. Und dann darfst du natürlich oder kannst du auch nicht überrascht sein, dass du nach einer Minute 1-0 hin bist, dann bist 2-0 hin und wenn du dann dem Spiel hinterherläufst und du hast eh schon, das Selbstvertrauen ist vielleicht nicht so hoch, wie es sein sollte, dann machst du es natürlich umso schwerer und deswegen müssen sie schauen, dass sie da irgendwie einen Weg finden zusammen, das ist die Aufgabe des Trainers und du musst natürlich die Jungs immer unterstützen. Auf der anderen Seite musst du ihnen aber einmal sagen, was du von ihnen verlangst. Also die müssen schon wissen, wer der Chef ist und was von ihnen verlangt wird. Weil es ist wunderbar für Salzburg zu spielen. Das ist ein toller Verein. Die verdienen wahrscheinlich alle nicht schlecht. Nur die müssen natürlich wissen, dass sie auch eine Verantwortung haben, dort Leistung zu bringen. Ja, und der Verein hat Großartiges geleistet die letzten 10, 15 Jahre, mehrmals Meister gewesen, dann in der Champions League auch sehr gute Partien gespielt. Und was die Salzburger natürlich, wenn du gegen Salzburg gespielt hast, was du immer gewusst hast, dass du hart arbeiten musst und an die Grenzen gehen musst, um sie zu schlagen. Und das ist einfach in den letzten 12-15 Monaten ist es einfach zu einfach geworden, die Salzburger zu schlagen. Ja, sie haben sehr viele Spiele verloren und zum Teil auch verdient. Jetzt wieder die gestrige Partie. Und das ist etwas, was es eigentlich in der Vergangenheit selten gegeben hat, dass du die Salzburger vielleicht nicht einmal mit 100% geschlagen hast.
Ja, und deswegen gab es eben gestern auch die erste Niederlage gegen den WRC in dieser Saison. Und das führt uns auch kurz mal zur Tabelle, die wir uns veranschaulichen wollen nach 6 gespielten Runden, die dann auch schon zeigt, dass Salzburg jetzt einen gewissen Rückstand aufgerissen hat. Nicht nur eben durch die Niederlage gegen den WRC, sondern auch schon gegen das von David Eder angesprochene Unentschieden gegen Blau-Weiß Linz. Zlatko, ja. Wie ist dieser Saisonstart zu bewerten aus Salzburger Sicht? Unabhängig von den letzten beiden Spielen, auch vielleicht das internationale Auftreten in der Quali?
Ja, grundsätzlich muss man schon auch sagen, es ist jetzt nicht alles schlecht. Ne? Wir haben die meisten Tore geschossen, wir sind Zweiter. Das war die erste Saisonniederlage, das ist klar. Aber ja, man muss aber auch ehrlich sein. Also es war jetzt nicht alles ganz gut. Die Leistungen waren jetzt nicht so überzeugend, wenn man jetzt Hartberg hernimmt, Blau-Weiß Linz. Natürlich hat man da kämpfen müssen. Das war immer phasenweise gut, dann phasenweise nicht. Es war immer so ein bisschen wechselhaft. Ich sage international, was in Ordnung. Man ist in der Europa League dabei. Das passt. Das ist, glaube ich, auch ganz gut. So quasi Hashtag unser Bewerb, da sind wir wieder drin und vielleicht ist da was möglich, aber es muss natürlich eine Steigerung sein. So wie der Didi das angesprochen hat, die Jungs müssen einfach begreifen, dass sie dafür was tun müssen. Sie müssen jeden Tag performen, jeden Tag müssen sie eine Mentalität auf den Platz bringen, dass sie jede Trainingsübung, jedes Trainingsspiel gewinnen wollen, egal um was es geht. Einfach so eine Siegermentalität aufzubauen, damit man dann am Wochenende oder unter der Woche dann bei der Europa League einfach das spürt, dass man gewinnen will. Wenn man alles investiert, so quasi die Basics, Laufbereitschaft, Aggressivität, Intensität, wenn man das auf den Platz bringt, ja, dann kannst du auch verlieren. Das ist kein Problem. Die Leute applaudieren, weil sie halt gesehen haben, die Jungs haben alles gegeben, die haben alles rausgehauen. Egal wie es läuft, du musst nicht immer schön spielen, aber du musst deine Einstellung, du musst deine Performance abliefern. Das ist einfach der Punkt. Und für mich ist einfach so ein bisschen ein Paradebeispiel, weil ich habe so ein bisschen das Gefühl, es sind ja Generationen, es sind ja Unterschiede immer wieder. Und zum Beispiel wäre es auch gut zu sehen, weil ich habe so ein bisschen das Gefühl, das ist so ein bisschen meine Meinung, was ich mir denke. Die Jungs kommen hierher und denken, ja, okay, ich mache jetzt ein halbes Jahr, ein Jahr oder 2 Jahre bin ich hier. Ich schaue, dass ich ein paar gute Spiele mache und das ist so das Sprungbrett. Nein, du musst jeden Tag performen. Das beste Beispiel ist für mich so Dominik Szoboszlai. Der war auch nicht immer einfach. Der war zwar in der Akademie, in der Jugend, bei Liefering und so, aber er hatte so seine Probleme. Er hat genau gewusst, was sein Potenzial ist, welche Qualitäten er hat, aber er war nicht immer einfach zu steuern. Und dann nach einem halben Jahr, wo er bei uns war in der ersten Mannschaft, auf einmal 180 Grad Wende in seinem Kopf. Der hat gewusst, er muss arbeiten, er muss jeden Tag bereit sein, er muss auf seine Fitness achten, er muss diese Dinge, diese Aufgaben, was er auf dieser Position hat, ausfüllen, zu 100%. Sonst kommt er nicht weiter. Und dann hat er diesen Turnaround gemacht und jetzt wissen wir, wo er ist. Aber wie spielt er auch bei Liverpool oder bei Leipzig, wie er gespielt hat? Mhm. Aber wenn ich mir jetzt das Spiel anschaue, ich habe angeschaut gegen Newcastle, er hat Rechtsverteidiger gespielt. Mhm. Der hatte eine Aktion, ich glaube, war, ich weiß nicht, ob es Freistoß oder Eckball war, und dann Rückwärtsbewegung in die Defensive. 100 Meter Sprint, aber richtig mit der Intensität, aber das ist so eine Einstellung, das ist der Biss, das ist so Siegermentalität, der macht jeden Meter, er geht über den Schweinehund drüber und das brauchen wir. Das ist die DNA, was wir brauchen. Das ist das, wo die Leute ins Stadion kommen, weil sie einfach sehen, da ist Aufopferung, da ist eine Bereitschaft, da ist eine Verantwortung und das ist das, was den Fußball ausmacht.
Ja, Dominik Szoboszlai, ein super Stichwort. Wollten wir eigentlich ein bisschen später dazu kommen, ja. Aber passt jetzt eigentlich sehr gut. Ja. Hat ja zuletzt ein traumhaftes Freistoßtor geschossen gegen Arsenal. Ja. War ja damals immer so ein bisschen die Frage, wer schießt. Schießt ja. Der Janusowitsch, schießt der Szoboszlai? David, du schaust ja auch sehr viel Premier League. Ein tolles Tor, wir haben es auch aus einer einzigartigen Einstellung, nämlich aus der Referee-Cam. Ist das genauso ein Spielertyp, der Salzburg momentan fehlt? Dieser Siegeshunger, den diese Mannschaft damals auch ausgezeichnet hat, nämlich in durchgehender Form in der Mannschaft. Da wollte jeder noch einen Titel holen und noch einen Titel holen und noch mehr Tore schießen und das Spiel mit 5 oder 6 zu 0 gewinnen. Ist das das, was Zlatko auch angesprochen hat, was momentan etwas fehlt?
Ja, zum Teil. Also Szoboszlai ist natürlich ein Spieler, der beides hat. Unglaubliche Anlagen, riesiges Talent. Kann mich erinnern an ein Spiel von ihm, da war er 16 für Liefering gegen Ried und hat die verrückt gespielt in der zweiten Liga. Das war unfassbar. Also du hast schon gesehen, wohin die Reise gehen kann bei ihm. Spielt als Rechtsverteidiger heute wieder, interpretiert das so wie vergangene Saison Trent Alexander-Arnold, nur halt ein bisschen anders, aber wechselt auch zwischen Rechtsverteidiger und defensives Mittelfeld. Was mir dazu einfällt, ist einfach, dass diese Talente, die es bei Salzburg gab, in einer gewissen Phase. Und ich finde, der Salzburger Fußball hatte seine Blüte so ungefähr in den Jahren 17 bis 22. Warum? Weil damals nicht nur Talente gekommen sind, sondern es waren immer gestandene Spieler da, es waren Routiniers, die, das Thema hatten wir schon, für den Verein gespielt haben, für den Erfolg, die jetzt nicht gekommen sind, um da nochmal einen Sprung zu machen, ja, sondern um Titel zu sammeln. Jetzt haben sie ja darauf reagiert mit Ruven Schröder, der auch Routiniers geholt hat, weil das eben in der Vergangenheit gefehlt hat. Andi Ulmer war da vorher der Letzte. Aber es geht ja auch um Identifikation. Ja. Also Alexander Schlager musste geholt werden, ein Salzburger, der woanders gespielt hat, damit man jemanden hat, mit dem sich die Fans identifizieren können. Sozusagen ein eigener. Und in den Jahren davor, wenn du schaust, da war ein Conny Leimer, da gab es einen Xaver Schlager, einen Nikolaus Seiwald, einen Hannes Wolf. Viele Prototypen des Red Bull-Fußballs, die nicht nur spielideologisch dazu gepasst haben, sondern die auch noch junge Österreicher waren. Und dann ist es halt doch was anderes, wenn du ins Stadion gehst, um den Niki vom Nachbarn zu sehen oder halt jemanden, den ich nicht kenne, der nicht mal meine Sprache spricht. Das soll gar nichts gegen Talente sein. Das ist ja alles sinnhaft, die dazu zu holen, aus Europa oder aus Afrika. Aber auch das ist ja schwieriger geworden, weil die großen Clubs in Europa auch verstanden haben, warum sollen wir warten, bis Salzburg einen Spieler für 2, 3 oder vielleicht 5 Millionen holt, ausbildet. Und ein Jahr später zahlen wir das Fünffache. Also es gibt viele Themen, die sich verändert haben. Ja. Und deswegen ist das, was in Salzburg passiert, glaube ich, ein längerer Prozess, der jetzt nicht gerade in dieser oder in der vergangenen Saison begonnen hat. Ich glaube schon vor 2, 3 Jahren, 22 vielleicht, ist so mein Gefühl. Also auch als dein Vertrag dann nicht mehr verlängert wurde. Wo es dann oft darum ging, eher Ergebnisse abzusichern, nicht mehr zu spielen, so wie man will, sondern kurzfristiges Denken, Ergebnisse. Und dann ist es natürlich schwierig, wenn du den Systemfluss, also dieses Kontinuum, das dir immer wieder Erfolge bringt, Geld bringt, Talente bringt und sich immer wieder erneuert, wenn du das mal ausbremst, ist es, glaube ich, sehr schwierig, da wieder reinzukommen. Und das ist so ein Thema, glaube ich, und das sieht man auch bei den Salzburgern. Sie haben zwar Antworten gefunden auf die momentane Situation, also sie haben reagiert mit Legionären, mit Routiniers, sie wollen das bekämpfen, ist okay. Nur was mir noch fehlt, ist einfach die Perspektivfrage. Also wohin geht's? Wie will man in Zukunft Fußball spielen? Fußball von morgen ist der Slogan. Ich sehe ihn momentan nicht. Also sehr spannendes Thema aus meiner Sicht.
Definitiv, ja. Und du hast diese Ausnahmetalente auch angesprochen und diese Phase zwischen 2017, 2018 herum bis 2022, da haben wir auch mal eine All-Time-Best-Eleven sozusagen zusammengestellt aus den absoluten Top-Talenten und Krachern, die sich über die Jahre hinweg dann in Europas besten Ligen auch manifestiert haben. Und wir sehen, Didi, um dich wieder mal ins Boot zu holen, ist jetzt nicht so eine schlechte Mannschaft, also mit der könnte man schon arbeiten in der Champions League.
Nee, Wahnsinn, also ja, das ist Wahnsinn, was für Spieler hier herauskommen. Ich war vor einigen Jahren, als Salzburg gegen Liverpool gespielt hat. Ich wusste nicht, habe an dem Abend frei gehabt, habe kurzfristig bei Liverpool angerufen und gesagt, ja, die haben nur ein Ticket oder zwei. Dann bin ich nach Salzburg gefahren und dann habe ich mir das Spiel angeschaut, habe mein Telefon nicht dabei gehabt. Und dann habe ich das Spiel angeschaut und dann war ein Junge dabei. Zlatko war es nicht, der war dann schon ein bisschen älter, aber da war ein junger Spieler dabei, wo ich mir gedacht habe, wow. Und das war der Szoboszlai. Also ich habe dann nachher nachgeschaut, wer das war. Und der gegen Liverpool hat ein Spiel gemacht, das war sensationell. Nur das Talent alleine bringt dich ja nicht weiter. Du musst dann auch den Antrieb haben. Und das ist ein täglicher Prozess, wie es der Zlatko sagt. Du musst jeden Tag musst du die Jungs antreiben. Und wenn das irgendwann, wenn du das Gefühl hast, die machen das nicht oder du kriegst das nicht in die Köpfe, ja, dann müssen sie gehen. Das geht nicht anders, weil das ist ja nicht dein Job. Die müssen einen Eigenantrieb haben und natürlich unterstützt du die. Und wenn du diese Spieler siehst hier, ja, das sind einige der talentiertesten Spieler, ob das jetzt ein Šeško ist, ein Szoboszlai, ein Mané mit wahnsinnig Talent gesegnet. Aber ich glaube, dass das Radko kann es vielleicht bestätigen, es waren wahrscheinlich auch mit die härtesten Arbeiter. Weil es ist ja oft so, dass alle denken, naja, der hat das Talent, naja, der macht das schon. Aber es ist oft so, dass die, die das meiste Talent haben, auch das meiste arbeiten. Und wenn man sich die Mannschaft anschaut, dann ist es schon Wahnsinn, was hier in den letzten Jahren gemacht wurde. Und die Leipziger, bei denen läuft es auch nicht so im Moment, die leiden natürlich an dem Talentemangel. In Salzburg leiden die natürlich auch.
Und du hast das Spiel gegen Liverpool, der Salzburger, in Salzburg geschaut. Und wir hätten noch über das Spiel in Liverpool gesprochen. Da war Slatko Ivanosevic dabei. Nach 0:3, 3:3 und dann doch noch 3:4. Wir haben die Tore vorbereitet, der Salzburger, diese unfassbare Aufholjagd. Und da sind eben viele dieser Typen drin, über die wir jetzt gesprochen haben. Was denken Sie, ist der Grund, dass es diese Top-Talente, die vielleicht noch einmal ein, zwei Klassen über dem steht, was jetzt gerade in Salzburg spielt, derzeit nicht mehr erreichbar sind für Salzburg?
Kann man das so sagen? Nein, kann man eben nicht. Es ist schwierig zu sagen, weil die Jungs zum Beispiel, was ihren Weg gemacht haben, wir sehen ja auch Haaland oder wir haben jetzt auch die Top 11 gesehen, auch wo Karim dabei war, Adeyemi, Šeško, Szoboszlai und so weiter.
Man muss ja sagen, da fehlen ja noch wahnsinnig viele.
Es fehlen noch viele, ja, weil es waren richtig gute Jungs dabei. Ja, aber jeder braucht seinen Weg und jeder muss anders gesteuert und gefördert werden. Es sind andere Charaktere, einer ist sensibler, der andere ist ein bisschen härter. Du musst mit jedem unterschiedlich reden. Die brauchen natürlich auch irgendwen, wo sie sich festhalten können, wo sie einmal kommen können, wenn es einmal nicht gut läuft. Oder du gehst zu ihnen, wenn du einmal das Gefühl hast, ja, es funktioniert nicht so, der ist gerade nicht in Form oder er beschäftigt sich gerade mit was anderem. Es sind so zwischenmenschliche Sachen, so ein bisschen Empathie musst haben, ein Gespür für die Situationen und wie und wann vor allem du die steuern kannst und wie du den auf deine Seite ziehen kannst. Und natürlich ist die Kommunikation auch eine andere heutzutage. Ne? Du kannst nicht mit ihnen einfach, ich sage mal, auf Hochdeutsch jetzt reden, mit anderen musst du ein bisschen so die junge Sprache reden, ist auch einmal nicht so einfach, aber dann holst sie mehr zu dir, weil sie halt merken, okay, der identifiziert sich ein bisschen mit dir, mit dem kann ich reden, da hat er Vertrauen und dann beschäftigst du dich auch mit der Person mehr. Benji hatte auch nicht immer die leichteste Zeit bei uns, der Šeško. Mhm. Jetzt auch mental, er war schneller mal vielleicht einmal unzufrieden oder so. Und dann musst du halt zu den Jungen gehen und ein bisschen mit dem reden und ein bisschen aufbauen und halt so auch steuern, aber du brauchst da Gefühl dafür. Und ich denke mir, dass wir, wie gesagt, Red Bull Salzburg hat, glaube ich, sehr viel Potenzial, individuelle Qualität. Nur muss es halt so gesteuert und gefördert werden, dass die Jungs müssen es auch selber begreifen, das ist der wichtigste Punkt, dass sie selber dahinter kommen, was muss ich tun, wie muss ich es tun. Und was muss ich dafür tun? Also, dass man einfach jeden Tag bereit ist, über die Grenzen zu gehen und die Verantwortung für sich selber übernimmt. Das andere dann mit dem Umfeld, es ist Familie, es ist Berater, es ist der Staff, es sind die Jungs in der Kabine, ja, die gleichen das wieder so ein bisschen aus, die bringen sie in Balance, aber jeder muss für sich selber die Verantwortung übernehmen und sein Ziel vor den Augen haben, damit er es erreicht.
David. Ja, ich glaube, das ist ja auch im Scouting ein Thema, dass man sich nicht nur mit den fußballerischen Fähigkeiten und den athletischen Grundlagen eines Spielers beschäftigt, sondern auch das Umfeld prüft, mit dem Spieler spricht, sich auch mit der Einstellung beschäftigt, gerade in Salzburg, ein Riesenthema. Deswegen finde ich das interessant, dass es dann offenbar jetzt in der Mannschaft nicht so funktioniert, weil das ja ein sehr wichtiger Punkt ist, auch zu überprüfen, wie ein Spieler zum Spiel steht, also mit welcher Einstellung er kommt. Und die Spieler gibt es ja. Also wenn man jetzt Bitzober anschaut, klar, Paradebeispiel. Aber offenbar ist es dann trotzdem in der Summe zu wenig.
Ja, ich glaube, es ist aber schwer, weil du kannst in die Jungs nicht reinschauen. Und wenn du mit einem sprichst, der wird dir ja nicht sagen, naja, ich trainiere Montag, Dienstag 100% und ab dann nur noch 60%. Ja, also das findest du ja dann oft erst raus, wenn sie da sind. Du musst halt ein Gespür und ein Gefühl dafür kriegen, ob das einer ist, ob du das Gefühl hast, auch dass das Elternhaus, wo sie herkommen, wie sie sich in den anderen Vereinen oder im vorherigen Verein verhalten haben, was dann ist. Nur du musst das natürlich jeden Tag fordern und fördern. Und
es kann schon sein, wie das Lars gesagt hat, dass die, es sind ja, wenn man sich die Mannschaft anschaut, die Leute denken oder die jungen Spieler denken, ich gehe jetzt nach Salzburg 6 oder 12 Monate und dann gehe ich nach England oder dann gehe ich zu Bayern oder gehe ich zu Leipzig. Und das hat sich vielleicht irgendwo eingeschlichen, dass die denken, naja, das, wenn ich nach Salzburg gehe, das ist der logische Schritt. Nur du musst halt jeden Tag dafür arbeiten, weil im Profisport oder im Profifußball, da wird dir nichts geschenkt. Ja? Und wenn ich dann solche Tore sehe, die da kassiert werden, und das ist ja nicht das erste Mal in dieser Saison, dann stelle ich mir halt schon die Frage, ob die sich dessen bewusst sind, was sie dort für eine Verantwortung haben, für Salzburg zu spielen. Ja, und diese
Warte, um da kurz einzuhaken, ist da vielleicht genau einer wie Christoph Freund, der diesem Club wahnsinnig viel gegeben hat, der dieser Architekt war, dieser Idee auch mit Ralf Rangnick damals gemeinsam, einer, der genau in diesem Element vielleicht fehlt, Spieler dann auch zu führen, zur Hand zu nehmen, bisschen hinter den Kulissen das Ganze?
Es ist ja also, dass er abgeht oder dass es nicht besser läuft, seit er weg ist, das ist ja offensichtlich. Ja. Also, dass er wohl hervorragende Arbeit geleistet hat in Salzburg, da steht aus der Frage, das war auch der Grund, warum man nach München geholt hat. Man hat ja mit Ruben Schröder einen sehr erfahrenen Mann geholt. Ich kenne ihn, Ruben, ganz gut. Ist er seit Jahren schon dabei. Und das ist natürlich jetzt die Aufgabe des Sportdirektors und auch des Trainers mit seinem Trainerstab, dass die Leute das alle, dass alle Boxen einen Haken dran haben, dass alles abgedeckt ist. Und du musst die Spieler holen, du musst da jeden Tag dahinter sein. Ich bin mir sicher, der Ruben, den ärgert das wie keinen anderen, wenn es nicht so läuft und wenn solche Spiele verloren werden. Man hat ja jetzt letztes Jahr schon Onisivo geholt, etwas erfahrenere Spieler, weil es natürlich auch wichtig ist, dass die Jungen von den Älteren geführt werden. Das heißt, ich glaube, vom Mix passt das auch. Ich glaube, da gab es schon Zeiten, wo nicht so viele Alte da waren in Salzburg, die du brauchst, dass eben, wie gesagt, die Jungen geführt werden. Und jetzt liegt es am Trainer und seinem Trainerstab, dass er aus diesem talentierten Kader, der mit Sicherheit besser ist als, sage ich mal, 10 oder 11 Mannschaften, 10 Mannschaften in der Bundesliga, dass er dort eine Einheit formt. Ja, und letztes Jahr ist es ja auch nicht wirklich gelaufen. Er hat tolle Arbeit geleistet in Bochum. Ich habe damals nicht verstanden, dass er entlassen wurde. Es war, glaube ich, ein großer Fehler, den die Bochumer gemacht werden. So, und jetzt muss er schauen, dass er diese Arbeit, die er da geleistet hat, dass er die auch in Salzburg hinbringt, weil natürlich, ich sage jetzt mal, alles andere als die Meisterschaft wahrscheinlich als Misserfolg gesehen wird.
David, dann ist aber die interessante Frage, um auf Letsch zu sprechen zu kommen. Kann Thomas Letsch Salzburg, kann Thomas Letsch Meister werden? Ist er ein Meistertrainer für dich?
Ja, für mich stellt sich nicht die Frage, ob er Meistertrainer ist. Ich glaube, es ist viel zu früh, um das zu beantworten. Wir haben Mitte September, wir haben einen sehr guten Saisonstart von Rapid gesehen.
Ich meinte eher vom Hintergrund her, dass seine Stationen bis jetzt nie welche waren, wo er dieses Ziel hatte, Meister werden zu müssen. Es waren kleinere Vereine oder mitunter Vereine, die nicht direkt um die Meisterschaft gespielt haben.
Ja, das ist für mich nicht der ausschlaggebende Faktor, um ehrlich zu sein. Also okay. Du musst mit einer Mannschaft auf einem gewissen Niveau umgehen können. Das kann er definitiv, denn die Erfahrungen hat er gemacht. Ich glaube auch, dass er ein Team führen kann. Das hat er ja zum Beispiel in Bochum bewiesen, auch davor bei Vitesse in den Niederlanden. Also er ist ein erfahrener Mann. Und er ist eigentlich auch einer, der in Salzburg ja vorher schon länger war, auch im Nachwuchs. Das heißt, er kennt den Verein. Das war ja auch die Grundidee, jemanden zu holen, der die Idee kennt und der schon hier war und der sich wohlfühlt und weiß, wie die Abläufe sind. Ich finde das Einstellungsthema trotzdem spannend, weil das war früher eine Grundvoraussetzung, um für diese Mannschaft zu spielen, weil das Teil des Spielstils war. Also die enorme Ballorientierung, das Balljagen, dieser Underdog-Fußball, den Salzburg gespielt hat, das war Voraussetzung. Das heißt, du konntest als Spieler gar nicht anders, als so zu spielen. Weil dann bist du nicht auf dem Platz gestanden oder es hätte nicht funktioniert. Und deswegen ist für mich viel entscheidender. Und das ist eine Antwort, die nicht nur der Trainer geben kann, sondern der ganze Verein. Wie will man Fußball spielen? Denn Salzburg ist ja stark geworden durch dieses Alleinstellungsmerkmal. Durch diesen speziellen Fußball, durch die Akademie, wo Spieler raufgekommen sind und sofort wieder wussten, was sie tun, weil genau die gleichen Anforderungen im Nachwuchs waren. Genau deswegen sind ja die Prototypen rausgekommen. Genau deswegen hat es ja funktioniert. Das heißt, es war so klar und gut strukturiert, dass es einfach von selbst funktioniert hat. Und man muss innovativ sein, als ob sie jetzt wieder mehr zurückkehren wollen zu dieser Idee oder ob sie neue Einfälle haben. Der Fußball entwickelt sich weiter. Das ist nicht einfach, das ist schon logisch. Aber für mich trotzdem spannend, mal bevor wir über Meistertitel oder über Erfolge sprechen, wie will man Fußball spielen? Und das ist für mich bei Weitem nicht so eindeutig, wie es in den sehr erfolgreichen Jahren war. Und das finde ich eigentlich spannender, weil das eher die Basis ist, um eigentlich langfristig wieder erfolgreich zu werden.
Ja, das ist schon ein bisschen, sorry, dass ich einhake, aber das ist genau der Punkt. Wir wissen schon, oder ich sage mal, der Verein weiß schon, wie er Fußball spielen will. Aber das ist die Verantwortung der Mannschaft auch. Und ganz ehrlich, wenn ich jetzt in der Mannschaft wäre, ich würde es auch ansprechen und ich würde auch die Spieler zur Brust nehmen und sagen, was wollen wir eigentlich? Mhm. Wollen wir gewinnen oder nicht? Also die Jungs, wenn sie auch denken jetzt, natürlich ist jeder enttäuscht und jeder ist nicht glücklich über das Spiel gegen WRC, aber jetzt hat man halt die beste Möglichkeit, nächstes Wochenende gegen Sturm das auszumerzen und zu zeigen, ein wahres Gesicht zu zeigen und mit der Einstellung reinzugehen. Aber als Spieler und vor allem die Jungs, die schon länger dabei sind und die was schon viel Erfahrung haben, da nehme ich jetzt hin, ab Bitzrup als Kapitän, an Alex Schlager, an Rasmussen, an Vertessen auch, Deutsche Bundesliga, Kretzig, Deutsche Bundesliga, Stevie natürlich, ja. Die Jungs müssen jetzt vorangehen, die müssen einfordern von den Jungs, jeden Tag jetzt richtig spezifisch dran zu arbeiten, was wollen wir gegen Sturm zeigen, wie wollen wir uns darauf vorbereiten, was wollen wir auf den Platz bringen. Und das ist jetzt wichtig in der Woche. Die Mannschaft muss jetzt natürlich die Hebel ansetzen, 100% geben, in jedem Trainingstag, was sie haben, damit sie zu 100% bereit sind gegen Sturm. Und das ist die beste Möglichkeit, was es gibt. Topspiel in Salzburg, du spielst zu Hause, da würde ich jede Aktion, alles, was da gibt, was das Spiel hergibt, ich würde die Leute pushen, was auf den Rängen sind, einfach diese Leidenschaft, die Emotionen mitnehmen und dann Schritt für Schritt halt steigern. Zuerst über den Kampf, zuerst die Basics, Laufbereitschaft, Zweikampfverhalten, Intensität, Aggressivität und dann mit der Zeit kommt dann der Spielerische mehr und mehr. Dann kommen die individuellen Sachen. Aber zuerst die Basics und dann wird es klappen.
Ja, zwei Clubs, die sich also am Wochenende matchen, Didi, und dann in der Woche darauf erstmals in der Europa League im Einsatz sind. Kein österreichischer Club heuer in der Champions League. Jetzt wurde uns eine Zuseherfrage gestellt. Warum ist das denn so? Natürlich ein bisschen schwierig zu beantworten. Auch ein laufender Prozess. Aber zum einen, du kannst sie gern beantworten, die Frage. Und zum anderen, was traust du diesen beiden Clubs in der Europa League zu, die ja mittlerweile auch sehr stark geworden ist, über die Jahre hinweg, auch durch den neuen Modus?
Ja, also man hofft natürlich, dass man in die Playoffs kommt. Also du musst halt schauen, dass du unter die ersten 24 kommst. Das hat man letztes Jahr nicht geschafft, leider in der Champions League.
Deutlich nicht, Platz 34 und 30.
Ja, haben wir, glaube ich, die ersten 5 oder 6 Spiele keinen Sieg einfahren können, die österreichischen Vereine. Jetzt in der Champions League Quali, schwere Gegner, also Brügge hat er gezeigt. Ich glaube, die werden den einen oder anderen Großen werden sie ärgern jetzt in der Champions League. Und Sturm natürlich ja, enttäuschend, aber da gibt es ja keine Garantien. Es sind K.O.-Spiele, es haben wir beide auch wichtige Spieler verloren, sowohl Salzburg als auch Graz. Das Programm ist nicht einfach in der Europa League für beide. Ich würde mir wünschen oder hoffen, dass beide reinkommen. Wenn es einer schafft, wäre ich wahrscheinlich zufrieden. Weil, wie gesagt, das Programm hat es in sich, sind sehr gute Mannschaften dabei. Wird schwer.
Slatko, Salzburg, geht sich das Playoff aus?
Ja, wir werden sehen. Ich sage mal, jedes Spiel ist ein Highlight. Das ist internationale Bühne und natürlich kannst du dich empfehlen und solche Spiele waren immer besonders, ob es Europa League ist, ob es Champions League ist, ich weiß noch zu meiner Zeit, wir haben damals
und Salzburg hat sich oft auch in diesen Spielen gesteigert noch einmal.
Genau, ja, du hast ja halt viele Räume dann, andere Räume als in der Bundesliga, sage ich einmal, du hast mehr Platz, du hast mehr Umschaltmomente, vielleicht eventuell auch wirst du halt unterschätzt. Und dann kannst du noch einmal, wenn du die Intensität und die Energie aufbringst, dann kannst du was Großes erreichen. Und ich weiß noch zu meiner Zeit, es waren besondere Spiele. Wir hatten in Europa League damals mein erstes Jahr, wir hatten Leipzig, Rosenborg und Celtic. Wir haben 18 Punkte gemacht aus den 6 Spielen und das war überragend. Und ein Jahr davor waren sie im Halbfinale. Also ist schon viel möglich. Und ich sage mal, der Wille kann Berge versetzen. Und da müssen wir halt hinkommen. Und ich glaube, wenn du, noch einmal gesagt, Intensität, Energie und diese Verantwortung aufbringst und bereit bist, ja, dann kannst du auch solche Kaliber wie Porto zum Beispiel auch zu Hause schlagen.
Ich glaube, wichtig wird sein, dass in der Liga, dass sie sich stabilisieren, weil du natürlich, wenn du dann, wir sehen hier die Gegner, du wirst wahrscheinlich 10 Punkte brauchen, Villa, Porto, Lyon, Freiburg, also es sind schon Brocken, du wirst aus den Spielen wirst du 2, 3 Punkte holen müssen, weil du die anderen Basel und Go-Ahead Eagles und Ferencváros, du wirst wahrscheinlich nicht alle gewinnen. Deswegen glaube ich, ist es wichtig, dass sie sich etwas stabilisieren in der Liga, weil du natürlich mit Selbstvertrauen in die Spiele gehen willst. Ja. Weil wenn du in der Liga Probleme hast oder Spiele verlierst gegen Mannschaften aus der unteren Tabellenhälfte und dann kommt erst Villa oder Lyon, ist es natürlich unheimlich schwer, dann in das Spiel zu gehen, weil der Glaube versetzt Berge. Wenn du in das Spiel gehst und nicht daran glaubst, dass du was holen kannst gegen diese Mannschaften, dann wirst du auch nichts holen. Und deswegen, glaube ich, wird es wichtig sein jetzt, da werden wir schon sehen, ob sie eine Chance haben, wie sie in den nächsten Wochen in der Liga läuft. Wenn sie sich da stabilisieren, könnte ich mir vorstellen, dass die 10 Punkte holen. Wenn nicht, dann wird es schwer.
Ja, hat man auch in der vergangenen Saison gesehen. Da war es in der Liga gerade im Herbst sehr, sehr schwer. Dementsprechend auch die Ergebnisse, David, in der Champions League. Da läuft es bei Rapid, um den dritten österreichischen Vertreter vielleicht noch thematisch kurz abzudecken, deutlich besser, aktuell Tabellenführer in der Admiral-Bundesliga, mit einem deutlich breiteren Kader ausgestattet als noch in der Vorsaison, wo es immerhin bis ins Viertelfinale ging in der Conference League. Ist das eine Messlatte, an der man sich heuer auch wieder orientieren kann?
Ich glaube, du kannst dir nicht den Druck machen, das wieder erreichen zu müssen, weil du nicht weißt, welche Gegner du bekommst, wenn es in die Go-Phase geht.
Ja.
Aber ich traue das Rapid zu, sehe für Rapid auch die besten Karten, weit zu kommen, international. Ich meine, muss man richtig einordnen, das ist die Conference League, sein Bewerb ein Regal drunter. Sie haben weniger Spiele, sie haben schwächere Gegner, jetzt natürlich nicht jeder, aber in Summe.
Stärker als in der Vorsaison in der Ligaphase,
ja.
Aber insgesamt natürlich
ja, im Vergleich zur Sicherheit. Also ich traue Rapid da jedenfalls zu, in die K.O.-Phase zu kommen. Ich glaube auch, dass Salzburg bessere Karten hat als Sturm in der Europa League, rein aufgrund der Gegner, vor allem weil Salzburg die Heimspiele hat, Ferencváros, dann haben sie eben die Go-Ahead Eagles aus den Niederlanden zu Hause und Basel. Das ist natürlich spannend, auch im Sinne der Fünfjahreswertung, Duell mit der Schweiz.
Ja. Knapp gescheitert an Gruppen.
Und darum, es ist für alle Mannschaften, bei denen es jetzt nicht so läuft, um auch die kritischen Dinge nochmal richtig einzuordnen, eine Riesenchance, auch wieder eine Euphorie zu entfachen. Eine Euphorie, die ja Sturm und Salzburg auch in den vergangenen Jahren zustande gebracht haben, die die Clubs getragen hat, in der Liga wie auch international. Also ich traue trotzdem beiden was zu. Ja, wenn sie die richtigen Schlüsse ziehen und wenn sie die richtige Energie reinbringen, dann kannst du einen Lauf kriegen. Und nochmal, wir sind Mitte September. Aber es wird schwierig. Also das steht außer Frage. Auswärts finde ich vor allem für Salzburg schwierig. Und bei Sturm sehe ich so, keine Begegnung, wo sie als Favorit reingehen, um es vorsichtig zu formulieren. Ja. Also das wird eine Riesenherausforderung.
Also kein Österreicher heuer leider in der Königsklasse vertreten, vielleicht ja dann wieder in der kommenden Saison. Aber was wir auf jeden Fall sagen können, ist, dass die Königsklasse in der abgelaufenen Saison mit dem neuen Modus, und das hat der Dimi Hamann eingangs schon erwähnt, richtig spannend war und mit Sicherheit auch in dieser Saison wieder sehr viel zu bieten haben wird. Markus Klima blickt mal ein wenig voraus.
Von Happel bis Enrique. Die Königsklasse und ihre Triumphatoren. 43 Trainer aus 14 Ländern können diese begehrte Trophäe gewinnen. Carlo Ancelotti schafft das als einziger 5-mal. Wir gehen in die 71. Saison dieses Bewerbs und er ist sein Nachfolger. Xabi Alonso ist zurück bei Real Madrid. Bei Real ist die Teamführung entscheidend. Ich brauche die Verbindung zu den Spielern und ich muss wissen, welche Knöpfe ich bei jedem Einzelnen drücken muss, um diese Verbindung herzustellen. Das ist genauso wichtig, wie das Spiel zu lesen und zu verstehen. Sein großer Konkurrent PSG? Diese vergangene historische Saison.
Es ist ein Moment, der ja in der Historie.
Soll keine Eintagsfliege bleiben.
Queremos volver a repetir ese momento. Temporada perfecta.
In ganz Europa einen guten Eindruck machen. Ja, und wer will sie nicht, diese perfekte Saison? Diese Ligaphase, dramatisch, spannend. Spieltag für Spieltag kann sich alles ändern. Die Favoriten, die Außenseiter. Die Creme de la Creme scharrt wieder mit den Hufen. Die Champions League ist zurück.
Amazing, the best club competition in the world, the best clubs in the world.
Auf das ein oder andere Team warten besondere Abenteuer. Paphos aus Zypern. Bayern. Juventus.
Kommen die Juventus.
Chelsea. Ein Traum. Natürlich sind wir gegen diese großen Mannschaften Außenseiter. Aber wir haben es verdient, hier zu sein, weil wir hart arbeiten. Wir haben auf dem Platz bewiesen, dass wir hierher gehören. Das gilt auch für Kairat Almaty. Elfmeterschießen gegen Celtic und dann ist die Party perfekt. Journalisten aus der ganzen Welt.
TNT Sport Mexico. Estamos con el CEO del Kairat Almaty de Kazajstán.
Interessieren sich plötzlich für dieses Team aus Kasachstan. Ihre 6.900 Kilometer lange Reise gleich am ersten Spieltag nach Portugal wird Geschichte schreiben.
It's not difficult for us.
Das ist nicht schwierig für uns. Wir leben ja einen Traum. Jeder freut sich darauf, dass wir das hier erleben dürfen. Diese lange Reise werden wir genießen. Das ist kein Problem.
To play such teams and time is not a problem.
Einer, der dagegen alles erlebt hat, was dieser Bewerb zu bieten hat, Kaká. Diese besonderen Augenblicke, man möchte sie für immer festhalten. Ich vermisse es. Ich vermisse es zu spielen und natürlich auch diese Trophäe zu gewinnen. Es ist so aufregend. Aber oberstes Gebot, diese Aufregung bloß nie zeigen. Bei all dem Geld, das geflossen ist und fließen wird, immer schön cool bleiben.
Also da stehen uns wieder viele lange und vor allem tolle Champions-League-Nächte in der kommenden Saison bevor. Und jetzt wollen wir noch ein bisschen zurückblicken, bevor wir endgültig dann vorausschauen auf die neue Saison in der Königsklasse. Und weil Didi Hamann, ich hatte schon erwähnt, den neuen Modus angesprochen hat, da haben wir eine Umfrage gestartet, Didi. Wer denn eigentlich so mit dem Modus zufrieden ist und wer nicht? Und erstaunlicherweise 71% können sich mit dem alten Modus besser anfreunden.
Ehrlich?
Ja, war ich auch ein wenig überrascht.
Habt ihr die Falschen gefragt?
Möglich. Wissen wir nicht, aber...
Also ich spreche natürlich auch mit vielen Leuten. Also dass eine große Mehrzahl sagt, besser so.
Ja, also auf jeden Fall mehr Brisanz drin. Du hast das ja auch schon
erwähnt. Ja, mich wundert das sehr.
Also Real gegen City im K.O.-Playoff. Mhm. Wir hatten generell in den Playoffs die Bayern, wir hatten Juve, wir hatten Paris. Mhm. Also das sind schon klingende Namen, die sich da wirklich ranken mussten um die letzten Plätze im Achtelfinale. Zlatko, wie sehen Sie es?
Ja, ich glaube, die Umfrage ist so ein bisschen Macht der Gewohnheit. Ne?
Ja.
Natürlich ist was Neues, ist immer ein bisschen anders. Ist ja klar, für mich ist es auch ein bisschen anders, aber ja, Flexibilität, anderes Programm, mehr Spiele. Ich meine, Spiele sind eh schon genug, glaube ich, generell. Aber ja, es ist anders, aber es ist spannend. Ja. Und du hast viele spannende Begegnungen auch. Und ich glaube, Paris, was sind die geworden letzte Saison?
Mit Ach und Krach reingerutscht.
Genau, am Ende gewinnen.
Die waren gegen Manchester City, waren sie 2-0 hinten, glaube ich. Die mussten das Spiel gewinnen. Ja. Und dann haben sie das letzte Spiel in Stuttgart.
Ja. Genau.
Mussten sie gewinnen, haben sie dann 3 oder 4-0 gewonnen.
Hatten aber auch wirklich ein Höllenprogramm, haben sie heuer auch wieder. Mhm, also auch die Auslosung natürlich, David, ein spannendes Thema. Ja. Nicht immer besonders übersichtlich, muss man sagen, heutzutage die Auslosung in der Champions League. Es gibt ja nicht mehr diese altbewährten Kugeln und man kann nicht mehr ganz so gut mitfiebern. Und auch die Tabelle ist manchmal etwas unübersichtlich, aber insgesamt hat man schon das Gefühl, ist alles möglich für jedes Team.
Ja, es ist wirklich alles möglich und ich glaube auch deshalb, weil die großen Mannschaften sich im Herbst schon auch 2-3 Ausrutscher leisten können. Das war früher vielleicht ein bisschen anders, dass du dann am 5., 6. Spieltag nachlassen können, wenn du schon durch warst in der Gruppenphase. Ja. Aber du hast ja gesehen, wir haben auch gedacht, boah, die verlieren am 2. Spieltag und die am 3. und das wird schon eng. Ja, wie viele Mannschaften sind weitergekommen, die einige Niederlagen hatten? Und du hast natürlich eine wahnsinnige Spannung schon gegen Ende der Ligaphase im Jänner. Also das Spiel ist ja ein super Beispiel. War zufällig dort, PSG gegen Man City, 0-2, dann 4-2. Mhm. Und gerade für PSG war es natürlich der Beginn einer besonderen Geschichte, weil dann ist der Lauf, den sie hatten, erst so richtig losgegangen. Ja, also schon spektakulär, klar.
Ja. Ja, der Lauf, Didi, der bis ins Finale geführt hat und zum ersten Champions-League-Titel in der Vereinsgeschichte. Du warst ja an dem Abend nicht nur für uns im Einsatz, sondern auch vor Ort. Ein Spiel für die Ewigkeit, kann man auch sagen, gegen Inter im Finale.
Ja, absolut. Also Inter hat natürlich Großes geleistet, haben etwas Glück gehabt gegen die Bayern, dann auch gegen Barcelona. Und es wurde immer gesagt, dass die Abwehr der Italiener so sattelfest ist und das Prunkstück ist. Haben gegen die Bayern 3 oder 4 kassiert, hätten 6 oder 7 kassieren müssen. Gegen Barcelona haben es, glaube ich, 5 kassiert.
6 sogar.
Oder ja. 6 und hätten 10 sein müssen. Also da hat man schon gesehen, dass sie ins Finale hat sie ihre Offensive gebracht, weil sie die Tore eben geschossen haben gegen die Bayern und auch gegen Barcelona. Und ich hatte schon ein Gefühl, dass es nicht einseitig werden könnte, aber dass Paris einfach zu gut ist. Und was Inter natürlich hat, sie waren eine sehr alte Mannschaft, wahrscheinlich zu alt dann, das haben sie, glaube ich, herausgefunden im Finale. Und Charakter bringt dich sehr weit, nur irgendwann ist der Deckel drauf. Also irgendwann bringt dich Charakter auch nicht mehr weiter, weil sich dann einfach die Klasse des anderen durchsetzt, weil die haben den Charakter auch. Und was Paris da im Finale gespielt hat, also gerade der Doué und Dembélé, und Joao Neves, das ist einfach eine Wahnsinnsmannschaft, das sind gewachsen. Aber wir haben gesprochen über einen Trainer, über Führung auch einer Mannschaft, das Beste rauszuholen. Ich war beim Spiel Paris gegen Bayern oder Bayern gegen Paris in der Allianz Arena. Da war Donnarumma auf der Bank. Den hat er nicht spielen lassen in dem Spiel, weil die Leistung nicht gepasst hat. Dann war, glaube ich, eine Woche später oder eine Woche vorher haben sie gespielt gegen Arsenal. Da war Dembélé nicht im Kader. Ja, das heißt, wenn du die im Herbst angeschaut hast und dann haben sie natürlich das Spiel gegen Man City, müssen 6 Punkte holen zu Hause gegen Man City und in Stuttgart. Wenn du die im Herbst gesehen hast in München, da waren die schwach. Das war Durchschnitt, was sie da gespielt haben. Und dann hat sich da was entwickelt und das ist zusammengewachsen. Und da muss man ganz klar sagen, wie sie gespielt haben ab Januar war sensationell und haben natürlich die ganzen Engländer rausgeschmissen. Ja, also das war eine Serie und die Bayern und Barcelona und Inter, die hätten dieses Jahr die Chance gehabt. Also die Bayern hatten letztes Jahr eine Riesenchance, weil du hättest dieses Jahr die Champions League gewinnen können ohne einen Engländer zu schlagen. Das hat es, glaube ich, in den letzten 20 Jahren erst 2-mal gegeben, dass das passiert ist. Die Bayern hätten das letztes Jahr machen können und ich befürchte, dass die Chance, die Bayern letztes Jahr hatten, werden sie so schnell nicht wiederbekommen.
Es war überhaupt eine denkwürdige Champions League-Saison mit sehr vielen Rekorden, die nach und nach dahin gepurzelt sind, David. Didi hat es angesprochen, Barcelona 6 Tore geschossen gegen Inter hat nicht gereicht. 13 Tore sind in diesem K.O.-Duell gefallen, das war Rekord in der Champions League-Geschichte. Ja. Und du hast 7 live miterlebt im San Siro. Das war wahrscheinlich für dich das Highlight dieser Champions League-Saison,
ein persönliches. Ich glaube, für die meisten war das das Highlight. Es war ja wahrscheinlich eines der besten Spiele in der Champions League-Geschichte, muss man sagen. Also, das stimmt. So spektakulär, so abwechslungsreich und vor allem kannst du das im Rückspiel ja dann nicht nochmal erwarten, wenn das Hinspiel schon so spektakulär war.
Das haben wir eigentlich gesagt.
Ja, dann denkst du ja vielleicht, okay, zumindest eine Mannschaft geht es defensiv an, gerade für Inter hätte das ja gesprochen. Ja, der Spielverlauf für mich, der Moment schlechthin, dann eigentlich nicht das Siegtor, sondern Acerbi, der vorne reingeht und es überhaupt noch in die Verlängerung bringt. Ja, Stimmung dort, das war natürlich grandios. Aber es gab viele Spiele, also es gab viele außergewöhnliche Sachen. Mit den Rekorden muss man aufpassen, weil du natürlich jetzt mehr Spiele hast.
Ja.
Das heißt, die Chance, mehr Tore zu schießen oder was auch immer, ist natürlich größer. Aber waren schon außergewöhnliche Partien dabei. Auch Liverpool, PSG, das Rückspiel. Herausragende Qualität von beiden. Kann mich erinnern dann Arsenal Real mit 2 Freistoßtoren von Declan Rice. Also nur Beispiele. Aber
ja, oder noch in der Ligaphase Benfica gegen Barcelona 5-4.
Ja, genau.
Hat es auch noch nie gegeben, so ein Resultat in der Champions League. Also da war schon einiges los. Und jetzt haben wir schon einige Teamnamen gehört. Paris, Inter, Barcelona. Zlatko, wahrscheinlich alles Favoriten auch für Sie.
Natürlich.
In der kommenden Champions League-Saison. Mit wem würden Sie die Liste erweitern?
Na, erweitern ist schwierig. Für mich ist Barcelona. Also ich bin Barcelona-Fan und nach den Spielen, zum Beispiel in Inter, hat schon weh getan, wo sie ausgeschieden sind. Aber unglaubliche Spiele, unglaubliche Qualität, wie du auch sagst, PSG gegen Liverpool. Also du, ich glaube lang oder 0-0, aber so viel Qualität, so viel Spielfluss. Passgenauigkeit, Abläufe, Neves, Vitinha oder Dembélé, also das ist einfach so viel Qualität, das ist einfach so schön anzuschauen und ich freue mich drauf auf die Saison.
Ja, wir sehen jetzt auch die Umfragewerte, wer es macht in dieser Champions League-Saison. Ja, Liverpool ganz vorne mit 26%, nimmt sich nicht viel mit Barcelona, mit 1% weniger, Real ist auch wieder natürlich dabei. Stichwort Real Madrid, neuer Trainer, Xabi Alonso, David Alaba. Ja, will sich durchbeißen, haben wir gehört. Hätten Sie damit gerechnet, dass er bei Real bleibt?
Ja, ich glaube, jetzt hat er einen ersten Einsatz auch gehabt.
Also Joker-Einsatz, ja.
Genau, gestern. Und ich glaube, für den David ist einfach wichtig. Man hat schon auch gemerkt, jetzt im Nationalteam, ich meine, vom Rhythmus her, von der Qualität braucht man nicht reden. David ist top. Natürlich jetzt nur ein bisschen die Kraft, die Ausdauer und alles, was fehlt. In Bosnien hat man gesehen, ein bisschen Krämpfe, aber er hat alles reingehauen, was nur geht, und war sehr, sehr wichtiger Stabilisator für das gesamte Team. Und ja, mal schauen, er ist ein Beißer, er ist ein Kämpfer, er hat eine super Einstellung und vor allem, er kann es sehr gut einschätzen. Und David traue ich eigentlich schon zu, dass er sich nur einmal rankämpft, aber es wird schwierig, ist eh klar. Ich meine, die Konkurrenz, was da ist auf die Position oder generell in der Mannschaft, ist nicht so einfach, aber er wird schon machen, ich glaube nicht.
Wir sind ja auch sehr erfolgreich noch mit ihm zusammengespielt, auch genau, in der Nationalmannschaft. Schönes Bild auch vorbereitet von der Euro 2016 in Frankreich, in Bordeaux.
Ja, das war keine gute Zeit für mich.
Leider verletzt. Aber prinzipiell, David, weil wir auch Real jetzt angesprochen haben und Zlatko meinte, er traut ihm schon zu, sich da nochmal hineinzuspielen. Gestern zum Beispiel auch Dean Huijsen mit Rot vom Platz geflogen. Ist das so ein Moment, wenn er zum Beispiel nächste Woche in der Startelf steht, wo das Momentum wieder, das Pendel wieder kippen kann in eine andere Richtung, wo David vielleicht seine Chance nutzen kann?
Ich glaube, dass du in diesem dichten Programm mit so vielen Spielern sowieso viele Möglichkeiten brauchst. Mhm. Also wenn er fit ist, dann wird er Spiele bekommen. Ob das dann die Großen sind, das musst du im Moment bewerten. Wer fit ist, wer verletzt ist. Ich glaube, bei David Alaba ist das Wichtigste, dass er fit bleibt. Weil seit dem Kreuzbandriss schon immer wieder Folgeerscheinungen gekommen sind, neue kleinere Verletzungen, dann der Meniskus, hat jetzt auch 4 Monate nicht gespielt. Also das ist, glaube ich, für ihn persönlich mal das Allerwichtigste, damit er überhaupt ein Faktor sein kann. Aber klar, seine Routine braucht man nicht diskutieren. Ja, also kann für die Mannschaft sehr wertvoll sein, im Übrigen auch als Führungsspieler. Weil du merkst auch bei Real, selbst wenn du dein Training siehst, wie er die Kollegen führt, was er auch für eine Position in der Mannschaft hat, das bekommt man aus der Ferne gar nicht so mit. Aber das ist schon beträchtlich und schon auch mal interessant auch zu besprechen, finde ich.
Ja, und der Trainer will Fußballer. Also der will ja Fußball spielen, der will ja von hinten raus spielen. Und deswegen, also würde ich den keinesfalls abschreiben. Rüdiger, auf den scheint er keinen großen Stand zu haben, der Trainer. Ich glaube, für den wird es schwer, Huijsen mit roter Karte, und das geht ja schnell. Also,
gut, Rüdiger ist auch verletzt.
Ja, wenn genau, der fällt jetzt 2,5 Monate aus. Und er hat natürlich mit seinen technischen Fähigkeiten und mit seinen Passfähigkeiten, ist ja eigentlich gemacht. Also wenn du da einen Spieler hast, dann Tchouaméni hat sich ja da wieder reingespielt, wenn du da, sie haben ja defensive Mittelfeldspieler mit Camavinga, mit Tchouaméni, wenn die da spielen, dann musst du ja nicht so viel verteidigen, wenn du für Real Madrid spielst, weil dann oft nur lange Bälle kommen, was dann relativ einfach zu verteidigen ist. Und wie gesagt, so einen Spieler wie Alaba zu haben, in der Spieleröffnung, der ist Gold wert. Und deswegen, wäre ich da auch, würde ich mir da keine Sorgen machen um den Alaba. Wäre natürlich wichtig, dass er Spielzeit bekommt, wenn du nach Amerika fährst dann nächsten Sommer, dass er wie gesagt fit und wirklich in sehr guter körperlicher Verfassung dann nach Amerika fährt. Das wird der Nationalmannschaft helfen. Aber ich bin mir sicher, der wird seine Spiele machen.
Ja, wer da jetzt nicht in den Top 3 war, David, war Manchester City.
Ja.
Eine Mannschaft, die in den letzten Jahren brutal dominant war, nicht nur in der Premier League, sondern auch ihren ersten Champions League-Titel gefeiert hat, damals gegen Inter in Istanbul. Heute gewonnen hat das Manchester Derby, klar, das 187. Wie schätzt du die Lage bei Manchester City ein? Also Pep Guardiola jetzt in seiner 10. Saison dort, ist da noch dieser Flow da? Kann der wieder zurückkehren, der ein bisschen verloren gegangen ist?
Ja, die Frage stelle ich mir auch. Aber eins muss man auch sagen, Pep Guardiola hat es immer wieder geschafft, sich irgendwie neu zu erfinden, neue Ideen zu haben. Das wird die Frage, ob er es diesmal auch schafft. Der Saisonstart war wackelig, ist jetzt auch noch nicht ausschlaggebend, wie die Saison läuft. Also sie haben einen guten Kader. Ich sehe die Premier League da sehr spannend. Also für mich ist ja das, was Liverpool gemacht hat am Transfermarkt, eigentlich die Ansage eines Großangriffs.
Ja.
Du gibst sehr viel Geld aus, aber jetzt nicht für total fertige Spieler, sondern für Spieler, die sich noch entwickeln können. Isak, Wirtz, Ekidike als Beispiele. Also ich habe das Gefühl, Liverpool will versuchen, dominant zu werden, nachzulegen, nächsten Titel, so wie es Man City halt mal geschafft hat mit 4 Meisterschaftstiteln in Folge. Als Champions League vergangene Saison war es auch so, dann spielst du das Playoff gegen Real Madrid, Real kommt halt wieder mal zurück, wieder mal Remontada, ja, kannst es nicht planen, aber die schiere Qualität von City, kann natürlich wieder dazu führen, dass sie weit kommen. Und dann vielleicht auch bis ins Finale, wer weiß. Also ausschließen würde ich das auf keinen Fall.
Aber Liverpool, Didi, wird dich erfreuen, 26% glauben an deine ehemalige Mannschaft. Klar, mit diesem Personal, was wir jetzt auch gesehen haben, kein Wunder. Ligastart,
die 26% haben wahrscheinlich die ersten 5 Spiele nicht gesehen. Also ich habe alle Spiele gesehen, bis auf das heutige.
Es hat immer geheißen, ein Spiel ist erst zu Ende, weil Manchester United gewonnen hat. Das kann mittlerweile auf Liverpool umfließen, oder?
Es sind erst 5 Spiele, es ist ja noch früh, wir haben jetzt Mitte September. Du musst im März, April musst du da sein, wenn die Preise verteilt werden. Deswegen, du kannst die
Champions League... bekommst du plötzlich Paris,
ne? Jetzt nicht gewinnen, du kannst sie aber natürlich verlieren. Also die werden sich qualifizieren unter die ersten 8 oder vielleicht dann übers Playoffs. Also das ist natürlich eine Mannschaft mit wahnsinniger individueller Qualität, wie wir sehen, was sie auch geholt haben. Sind der englische Meister, der Titelverteidiger. Nur... die Dynamik in der Mannschaft hat sich verändert. Ja, und man hat Alexander Arnold verloren, der ja von der Rechtsverteidigerposition mehr oder weniger das Spiel mitgemacht hat. Jetzt ist eine ähnliche Situation, weil Szoboszlai gespielt hat. Der hat das sensationell gespielt. Also gegen Arsenal, es war nicht nur wegen am Tor der beste Mann. Hätte ich nicht gedacht, dass er das packt. Wir sehen Kerkes hier. Der macht mir ein bisschen Sorgen. Ich weiß nicht, ob er defensiv gut genug ist.
War heute schlecht auch gegen Burnley.
Ja, und sie sind, wurde ja in der ersten Halbzeit, glaube ich, danach ausgewechselt. Das heißt, wenn du defensiv keine Stabilität hast, dann wird es für die Offensivspieler auch schwerer. Wenn du den Junuzovic hast und der weiß, da hinten brennt nichts an, dann kann der mal ein Pass spielen oder geht er mal ins Dribbling und probiert was. Und das funktioniert dann auch, weil er die Freiheit hat und die Gewissheit, selbst wenn ich den Ball verliere, die Jungs machen das schon. Das haben sie im Moment nicht. Okay. Deswegen wird es, alle Spiele sind an ihm bisher vorbeigelaufen. Ja? Das sind jetzt nur 5 Spiele, nur er hat sehr viel Geld gekostet. Das heißt, die Diskussion, die wird nicht lange auf sich warten. Es dauert jetzt vielleicht noch 2-3 Wochen, wenn er dann keine Tore macht oder mal einen Assist macht oder irgendwas macht, wo die Leute sagen, deswegen haben wir ihn geholt, dann wird da eine Diskussion entstehen. Und das kannst du ja dann schwer einfangen. Und deswegen sehr gute Einzelspieler, ein Salah, der das Tor heute macht, hat es im letzten Jahr, in der letzten Saison, in der zweiten Jahreshälfte hat er sich auch schwer getan, aus dem Spiel heraus Tore zu machen. Das heißt, wie lange er noch seine Tore macht, das wissen wir auch nicht. Das heißt, es sind schon einige unbekannte, hochtalentierte Mannschaft, wahrscheinlich vom Personal die beste. Aber ich muss sagen, die ersten 5 Spiele, die haben mir etwas die Zuversicht...
Die Euphorie genommen.
Ja, also nochmal, haben sie eine Chance, die Champions League zu gewinnen? Natürlich, weil sie werden mit großer Wahrscheinlichkeit im März noch dabei sein. Ja? Und wenn du unter den letzten 16 bist, dann hast du natürlich eine Chance. Und das ist natürlich die Mannschaft, eine Mannschaft, gegen die wahrscheinlich keiner spielen will. Aber ich muss sagen, die ersten Spiele oder der Start, nicht nur, man hat alle Spiele gewonnen, man hätte wahrscheinlich keins gewinnen dürfen oder sollen, aber sie haben jetzt 12 Punkte, sollten wahrscheinlich nur 4 haben. Nur, du willst sehen, dass sich da was entwickelt. Und das war Stückwerk. Also da war kein Spielfluss, da war keine Homogenität. Man hat das Gefühl gehabt, dass jeder alleine spielt. Und das ist natürlich immer die Gefahr, wenn du so viele Stars hast, die müssen miteinander spielen. Du brauchst auch Leute, die laufen und die Bälle gewinnen und die andere besser machen. Und ob sie da genug haben, das lasse ich mal dahingestellt. Deswegen, also ich wäre wahrscheinlich bei diesen 26% nach den ersten Spielen nicht dabei.
Zlatko, wir haben es heute schon gehört, Sie haben auch gegen Liverpool gespielt, ein denkwürdiges Spiel, aber Sie haben auch fast 200 Spiele in der deutschen Bundesliga absolviert, gegen die absoluten Top-Teams. 4 sind heuer wieder mit dabei aus der deutschen Bundesliga in der Champions League, mit den Bayern, mit Leverkusen, Frankfurt und Dortmund. Wie schätzen Sie da die Chancen ein?
Ja, eigentlich sehr gut. Ich glaube, die deutschen Mannschaften haben eine sehr gute Chance, da gut zu performen. Das ist klar, allen voran natürlich Bayern. Leverkusen, Dortmund, Frankfurt traue ich auch sehr viel zu. Frankfurt hat halt... super schweres Programm, wirklich, von der Auslosung her. Aber da ist auch alles möglich. Also wenn ich an die Fans denke in Frankfurt, was die entfachen können und wie die Jungs dann auch aufzuckert sind und wie es laufen können, da kann vieles passieren. Leverkusen, ja, müssen wir auch schauen mit dem neuen Trainer, wie schnell sie sich finden können, wie die Abläufe passen. Aber ich glaube, ich hätte da schon ein gutes Gefühl für Leverkusen, dass sie da positiv in die Richtung gehen. Und ja, Dortmund ist immer so ein bisschen, man weiß nie, was kommt. Sagen wir mal so, es ist alles möglich bei Dortmund. Und sie haben gute Spieler, sie haben gute Qualität. Guarassi macht sehr viele Tore, das ist so momentan irgendwo auch die Lebensversicherung. Mhm. Also der ist eine Konstante da drin. Karim natürlich mit seinem Speed und so weiter, der kann richtig coole offensive Umschaltmomente haben. Hat er auch immer wieder bewiesen, auch in der Champions League. Also mal schauen. Also das ist so, Dortmund ist für mich immer, ich finde es super Verein, super Kulisse, überragendes Stadion, Top-Atmosphäre, aber immer wieder Wundertüte.
Ja, und David, weil Zlatko Leverkusen angesprochen hat mit dem neuen Trainer, jetzt könnte man sagen, welcher. Das war ja schon auch eine kuriose Geschichte. Ne? Drei Spiele, man weiß ja auch, was man mit Erik ten Hag bekommt. Wie ist sowas erklärbar für dich?
Wie ist es erklärbar? Also sind wir vielleicht auch wieder beim Thema Scouting, weil du überlegst dir ja was und du schaust, ja, wie passt das zusammen? Neuer Trainer, was will der, was braucht er für einen Kader? Dann so schnell drauf zu kommen, das ist es nicht, spricht natürlich auch nicht für die Verantwortlichen, die Erstentscheidung getroffen haben. Ja. Aber ich glaube, dass das der Didi noch viel besser einschätzen kann, der sich ja wöchentlich um die deutsche Bundesliga kümmert. Hat Seltenheitswert, brauchen wir nicht drüber reden. Trotzdem hat jetzt auch keiner damit gerechnet, dass sie Frankfurt schlagen. Mhm. Und
gute Reaktion.
Egal wie die Tore jetzt gefallen sind, zweimal falsch, das Grimaldo überragend natürlich. Aber trotzdem, ja, also passt auch nicht sozusagen in die Erzählung rein und passiert dann. Also du siehst ja schon früh in der Saison auch einige Überraschungen. Aber ich glaube, Leverkusen-Thema, die.
Ja, der Trainermarkt ist kein einfacher. Also er war ja auch nicht die erste Wahl. Also man hat sich da um einige andere bemüht. Der Fabregas wie in Leipzig auch, stand da ganz oben auf der Liste. Der ist in Como geblieben. Und dann ist man irgendwann auf ihn gekommen und er hat den FA Cup gewonnen damals. Das hat dann dazu geführt, dass er den Job behalten hat, war ja schwer unter Druck. Und ich glaube, die Leverkusen haben gesehen, was jetzt mit Amorim passiert ist, dass es noch schlechter geworden ist. Ja, und ich sage jetzt mal, wenn der Amorim eine bessere Bilanz hätte oder mehr geleistet hätte oder besser performt hätte da mit seiner Mannschaft, dann könnte ich mir vorstellen, dass ein Ten Hag vielleicht gar nicht gekommen wäre, weil man gesagt hätte, oh, das hat nicht funktioniert in Manchester, wobei natürlich seit Ferguson weg ist, da waren 10 Trainer, da ist keiner lange geblieben. Und wie gesagt, das ist natürlich, das sieht nicht gut aus, nur man hat, glaube ich, schon sehr früh gesehen, dass das nicht passt. Und da muss ich auch sagen, das zeigt dann auch wieder Stärke und Größe, nach zwei Spielen zu sagen, nach dem Unentschieden in Bremen, wir machen einen Schnitt, er geht. Und ich glaube, dass sie jetzt, dass sie einen herausragenden Manager haben oder einen Trainer haben. Ich war beim Spiel am Freitag, die haben gefightet, sind wie eine Mannschaft aufgetreten, was ja unter Ten Hag anscheinend mit das größte Problem war. Hochtalentierte Mannschaft. Also ich glaube, das ist eine Mannschaft, wenn die zusammenwachsen, ist jetzt, wie gesagt, nach drei Spielen schwer zu sagen, weil die Bayern natürlich im Moment relativ stabil sind. Ich glaube, dass die in der Liga eine sehr, sehr gute Rolle spielen können oder werden und auch in der Champions League. Ich erwarte die auf alle Fälle im Playoff, vielleicht sogar unter den ersten 8. Frankfurt wird schwer, die haben ein Hammerprogramm, so wie Leipzig letzte Saison. Also ich glaube, für die ist im Januar Schluss.
Aber ist eine Ansage. Und du hast auch vor der Sendung gemeint, als wir gesprochen haben, das wird kein Durchmarsch der Bayern heuer in der deutschen Bundesliga.
Nein, also ich wäre da vorsichtig. Also sie hatten ja, die Leipziger haben sich ergeben, Xavi und Openda haben da noch gespielt, die weg wollten, die sind jetzt weg. Vielleicht hätte Ole Werner sie in München nicht spielen lassen sollen. Ich glaube, das wäre wahrscheinlich das Beste gewesen. Und jetzt Hamburg war natürlich kein Maßstab. Und jetzt spielen sie gegen Chelsea am Mittwoch, dann ist es mal Standardbestimmung, da wissen wir dann ungefähr, wo sie stehen. Und sie haben natürlich einen sehr dünnen Kader. Also nach vorne geht das. Sie haben mit Lennart Kahl einen Spieler, den sie jetzt öfter einbauen, Gott sei Dank, weil er natürlich, oder glaube ich, eines der größten Talente Deutschlands ist. Hinten sind sie etwas dünn besetzt. Und jetzt, wenn du die englischen Wochen bekommst, du spielst praktisch alle drei Tage bis Weihnachten, wenn sie da zwei, drei Verletzungen bekommen, dann könnte es schnell eng werden. Also das wünscht man natürlich niemandem, nur wir wissen, dass das natürlich, wenn du so oft spielst, dass das immer mal passiert. Deswegen bei den Bayern wäre ich im Moment noch vorsichtig.
Ja, und du wirst nächste Woche das Ganze einschätzen wieder für uns, ab Mittwoch.
Mittwoch, genau, freue mich.
Ja, David wird auch im Einsatz sein, mit den ersten Spielen als Kommentator. Genau, ja. Wie läuft die Vorbereitung schon?
Sie läuft, ja.
Auf Hochschule.
Sie läuft, ja. Zum Beispiel Liverpool, ja. Genau. Ja.
Spannendes Thema, definitiv. Und wir haben für Sie in dieser Saison wieder Viele, viele Champions League-Spiele und wir starten eben am Dienstag hinein in diese neue Saison, auf die wir uns allesamt schon sehr freuen. Am ersten Spieltag, Sie kennen das Prozedere, seit der letzten Saison gibt es ja gleich drei Champions League-Spieltage von Dienstag bis Donnerstag. Jeweils ab 18 Uhr sind wir für Sie da mit unserer Vorberichterstattung und dann starten wir langsam aber sicher hinein in diese Europacup-Saison. In der darauffolgenden Woche dann auch erstmals mit der Europa League und dementsprechend auch mit den österreichischen Vertretern. Ja, und für heute darf ich langsam die Runde verabschieden. War schön, dass einige wieder mal da waren. Zlatko Junuzovic, jetzt haben wir gar nicht so sehr über Ihre Scouting-Tätigkeit gesprochen, aber
ah, das passt schon.
Das läuft ganz gut, hoffentlich.
Das ist alles in Ordnung, ja, das passt schon.
Sehr gut. Na dann, schön, dass wir Sie wieder mal im Studio gehabt haben. Didi, dich sehen wir dann sowieso wieder öfter auch im Zuge der Champions League, aber du bist jederzeit auch hier bei Talk und Tore. Willkommen.
Danke, immer gerne.
Und David, danke auch fürs Dabeisein, für deine Expertisen, hat mich sehr gefreut. Jetzt darf ich Ihnen noch verraten, wie es bei uns weitergeht, nämlich in Kürze dann mit einer weiteren Ausgabe des Riesenrads mit Markus Nader bei Kimberly Budinski im Waggon. Und wir freuen uns nicht nur auf das, sondern auch auf viele weitere Sendungen in den Kommentaren hier auf Sky. Ich hoffe, Sie sind dann wieder am Start. Für heute wünsche ich Ihnen noch einen schönen, gemütlichen Sonntagabend, einen guten Start in die neue Woche und dann viel Spaß mit der Champions League auf Sky. Ab Dienstag sind wir dann wieder für Sie da. Bis bald hier.